SWR aktuell, global.
Herzlich willkommen zur Umweltsendung Global in SWR aktuell. Ich bin Elke Klingenschmidt und das sind einige unserer Themen. Spätzünder Deutschland. Fürs Nichtstun beim Naturschutz gibt es jetzt eine Klage der EU-Kommission. Rote Früchte mit bitterem Beigeschmack, Erdbeeren aus Spanien und seltene alte Kirschsorten am Mittelrhein. Der Sortengarten in Vilsen gehört sogar zur deutschen Genbank Obst. Wir hören und lesen es täglich. Nicht nur viele Insekten sind in der EU vom Aussterben bedroht. Auch Vögel und Meeressäuger wie der Schweinswal. Um die Lebensräume dieser bedrohten Arten zu schützen, hat die EU-Kommission ein Instrument entwickelt. Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH. Diese Richtlinie gibt es seit 1992 und bis spätestens 2010 sollten die EU-Länder ihre Maßnahmen vorstellen. Bis heute, 11 Jahre später, ist Deutschland dabei immer noch massiv im Rückstand. Und das könnte mit der aktuellen Klage beim Europäischen Gerichtshof richtig teuer werden, wie Alexander Göbel berichtet.
Viele Jahre hat Brüssel Berlin immer wieder aufgefordert, nicht länger gegen europäisches Naturschutzrecht zu verstoßen und die Vorgaben der Fauna-Flora-Richtlinie zu erfüllen. Doch alle Mahnungen, sogar das 2015 eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren, blieben wirkungslos. Deshalb hat die EU-Kommission nun Deutschland beim Europäischen Gerichtshof verklagt. Richtig so, findet die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus. Es gehe hier schließlich um Verpflichtungen aus dem Jahr 1992 und nicht etwa um das Ausweisen neuer Schutzgebiete.
Es gab wirklich genug Zeit für Nachbesserungen und ich bin froh, dass die Kommission jetzt den unausweichlichen Schritt getan hat, denn sonst würde da überhaupt nichts passieren.
Jutta Paulus teilt den Vorwurf der Kommission. Deutschland habe eine große Anzahl von FFH-Schutzgebieten nicht wie vereinbart ausgewiesen und für mindestens 15% der Gebiete weder Erhaltungsziele noch Managementpläne vorgelegt, bis heute nicht. Der CSU-Parlamentarier Christian Dolleschall widerspricht.
Also insgesamt geht mir die Kommission mit ihrer EuGH-Klage zu weit.
Deutschland habe bei der Ausweisung und bei der rechtlichen Sicherung von Schutzgebieten erhebliche Fortschritte gemacht, betont Dolleschall. Außerdem, für die meisten der rund 4.600 FFH-Gebiete in Deutschland seien die Bundesländer zuständig. In der Verantwortung des Bundes lägen lediglich 8 Meeresgebiete in Nord- und Ostsee.
Die Kommission fordert höhere quantifizierte und messbare Erhaltungsziele. Bund und Länder sind dabei aber der Auffassung, dass sich diese in dieser Form nicht aus der FFH-Richtlinie ableiten lassen.
Mit Blick auf Deutschland seien natürlich vor allem die Bundesländer am Zug, bei den Vorgaben nachzubessern, erklärt die Abgeordnete der Grünen Jutta Paulus. Doch von der naturschutzpolitischen Kleinstaaterei in Deutschland lasse sich der Europäische Gerichtshof am Ende nicht beeindrucken. Bund und Länder müssten sich bald zusammenraufen, sonst drohe die Quittung fürs Nichtstun.
Entweder man macht vorher seine Hausaufgaben, schreibt seinen Plan auf, dann kostet das Ganze nichts. Oder man wartet eben, bis es zu dieser Verurteilung kommt. Und dann investieren wir einfach nur viel mehr Zeit, viel mehr Ressourcen, viel mehr Geld, um am Ende des Tages beim gleichen Ergebnis zu landen.
Mitte Juli dürfte eine weitere Frist für diese Hausaufgaben verstreichen. Ende 2022 könnte es zu einem mündlichen Verfahren zwischen der EU-Kommission und dem EU-Mitglied Deutschland kommen. Wenn die Bundesrepublik glaubhaft darstellt, dass sie nachbessert, könnte die Kommission ihre Klage zurückziehen. Bleibt Deutschland weiter tatenlos, wird es voraussichtlich 2023 zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs kommen. Pauschal müsste Deutschland dann einmalig mindestens 11,9 Millionen Euro Strafe zahlen. Und für jeden einzelnen Tag, an dem die Mängel nicht abgestellt werden, wären dann ab diesem Zeitpunkt nochmal rund 850.000 Euro Zwangsgeld fällig pro Tag.
Wir regen uns darüber auf, dass in Brasilien Regenwald abgeholzt wird, dass in Indien die letzten Tiger geschossen werden. Und wir schaffen es nicht, bei uns auch nur die Basics im Naturschutz umzusetzen.
Und deshalb wird der Schutz von heimischen Arten und Lebensräumen in Deutschland erst noch erstritten. 7 Jahre nach der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens. 3 Jahrzehnte nach Inkrafttreten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie.
Auch mit der Artenvielfalt bei unseren Nutzpflanzen sieht es düster aus. Es gibt eigentlich so viele Tomaten- und Kartoffelsorten, aber im Handel und auf dem Wochenmarkt finden wir kaum Auswahl. Auch beim Obst verschwinden immer mehr alte Sorten. Das ist nicht nur schade für uns Konsumenten, auch die Züchtung braucht den Genpool alter, seltener Sorten, um neue Pflanzen zu züchten, die zum Beispiel mit dem Klimawandel, also mit Hitze und Trockenheit, besser zurechtkommen. Dabei helfen bundesweit 41 Sortengärten, die der Deutschen Genbank Obst angeschlossen sind. Der einzige dieser Art in Rheinland-Pfalz ist ein Eldorado für Süßkirschenfreunde. Vor dieser Sendung war ich vor Ort, pünktlich zum Beginn der Kirschenzeit am Mittelrhein.
Global. Das Gespräch.
Geisepitter oder Bopparter Grecher, so heißen alte Kirschsorten, die bei uns in Deutschland so gut wie verschwunden sind. Und hier im rheinland-pfälzischen Vilsen ist ein großer Sortengarten mit über 100 Kirschbäumen, mit über 80 Sorten. Alle gehören fast verschwundenen Sorten an. Ein Glücksfall für Nico Melchior vom Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal. Herr Melchior, Sie sind Geograf und Sie betreuen hier diesen Sortengarten. Wie kam es denn dazu, dass hier oberhalb von diesem beschaulichen Örtchen Vilsen am Rhein dieser Sortengarten entstand?
Ausgangspunkt hier war ein Flurbereinigungsverfahren. Das hat das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz, die haben das Flurbereinigungsverfahren gestartet. Es sind dabei auf diese ganz verschiedenen Sorten gestoßen und haben dann gesagt, okay, da müssen wir mal genauer hinschauen. Haben dann eine Pomologin beauftragt. Die ist dann hier losgezogen und hat das Ganze wissenschaftlich untersucht und herausgefunden, dass wir hier eine bundesweit einmalige Vielfalt an Süßkirschsorten haben.
Wir sitzen auf einer abschüssigen Wiese, kann man sagen. Vor uns fließt der Rhein behäbig. Wir sehen alte Bäume, junge Bäume. Wie groß ist das Gebiet jetzt?
Das sind die ungefähr 3 Hektar, die den Sortengarten umfassen. In dem Sortengarten sind alle Sorten des Mittelrheintals gepflanzt. Also auch welche, die jetzt nicht unbedingt aus Vilsen stammen, sondern beispielsweise aus einem anderen Ort, Kampornhofen, Boppert oder Lahnstein, um die hier zentral zu sichern. Und natürlich aber noch etliche ältere Bäume, die man dann einfach hier belassen hat. Also die Bäume, die wir jetzt hier sehen, die jung gepflanzten, die sind so aus 2015, 2016 wurden die gepflanzt. Und dann haben wir viele alte Veterane, ne, die schon etliche Jahre auf dem Buckel haben, die dann zwischendrin stehen.
Wir haben ja tatsächlich heute schon Kirschen verkosten können hier. Ich habe hier kleine, feste Kirschen verkostet mit sehr feinem Aroma. Welche Rolle spielt denn dieser Sortengarten für die Heimgärtner? Können die auch sich von diesem Sortengarten hier eventuell Sorten bestellen?
Ja, das ist möglich. Wir haben mehrere Partnerbaumschulen, die dann mit Reisermaterial,
ja, sogenannte Klone,
genau, und veredeln dann die Bäume und als Halbstamm, als Hochstamm oder als Buschbaum. Und das erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Also viele sagen dann, ich möchte genau die Sorte, die beispielsweise auch den Namen meines Heimatortes in sich trägt, wieder pflanzen oder an die ich mich noch aus meinen Kindheitstagen erinnere.
Der Kirschanbau hat ja im oberen Mittelrheintal eine lange Tradition. Wie kam es eigentlich dazu, dass so viele alte Sorten verschwunden sind? Dafür muss es ja eigentlich auch Gründe geben, dass diese leckeren Kirschen nicht mehr so viel angebaut werden wie früher.
Eine der großen Phasen war so um die Jahrhundertwende, als vor allem Ende des 19. Jahrhunderts durch die Reblaus und andere Rebkrankheiten der Weinbau ein bisschen in Schwierigkeiten geraten war. Und dann hat man hier in diesem nördlicheren Teil des Mittelrheintals vom Weinbau auf den Obstbau umgeschwenkt. Und hatte hier den großen Vorteil, dass durch die klimatische Begünstigung man sehr, sehr früh immer dran war. Die ersten Kirschen gab es von hier und hat die ins Ruhrgebiet, ins Rhein-Main-Gebiet und noch weiter exportiert. Es gab Konserven, Fabriken, Marmeladenfabriken und so weiter. Also war wirklich ein wirtschaftliches Standbein. Und dann so ab den 60ern ging es dann eigentlich rapide bergab. Es gab ausländische Importe, man verlangte immer eine gleiche Farbe, eine gleiche Größe. Also auch der Handel und die Konsumenten hatten andere Ansprüche. Und natürlich hat es auch was mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun gehabt. Denn viele haben dann in anderen Bereichen außerhalb der Landwirtschaft gearbeitet, waren noch nicht mehr bereit im Nebenerwerb, dann in den Sommermonaten, fast schon in der Dunkelheit noch morgens in der Frühe in die Bäume zu klettern. Und so ist es dann peu à peu zurückgegangen und es waren nur noch wenige Anbauer eigentlich hier, die diese alten Sorten dann auch verstärkt aus ihrem Sortiment genommen hatten. Und verstärkt natürlich auch die vom Handel nachgefragten Sorten dann eben angebaut haben. Und so ging das an Sortenvielfalt, aber auch an Geschmacksvielfalt und dann eben aber auch, wir sind hier in einem UNESCO-Welterbe, an Landschaftsbild ein Stück weit verloren.
Sie hören global die Umweltsendung mit Nico Melchior vom Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal. Er betreut zusammen mit Kollegen einen Sortengarten mit alten Kirschsorten. Mittlerweile gibt es ja eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Genbank Obst. Die Genbank Obst ist mitgegründet worden vom Bundessortenamt. Wie checken Sie denn hier, Herr Melchior, welche Sorten Sie hier haben?
Der ganze Sortengarten ist natürlich kartiert und wir haben entsprechendes Kartenmaterial, um zu sehen, wo welche Sorte steht. Und regelmäßig kommt dann eben auch eine Pomologin vorbei und überprüft, sind die Sorten tatsächlich, die nachgepflanzt wurden, dann auch die echten Sorten. Das geht natürlich zum einen über Fruchtfarbe, Fruchtform, natürlich auch der Geschmack, Reifezeitpunkt, dann die Eigenschaften des Baumes, Wuchseigenschaften und dergleichen, aber insbesondere auch der Kirschstein, der so das generative Merkmal eigentlich dann der jeweiligen Sorte dann so ein Stück weit dann auch zeigt. Und das im Zusammenspiel, darüber erfolgt dann die Echtheitsprüfung, ob die Sorte auch tatsächlich da steht, wo sie denn stehen soll.
Wie war das denn für Sie, als Sie aufgenommen worden sind in die Deutsche Genbank Obst? Es ist ja immerhin der erste Sortengarten in Rheinland-Pfalz, der aufgenommen worden ist.
Ja, es hat uns natürlich schon sehr gefreut, wenn man in so ein bundesweites Netzwerk dann mit aufgenommen wird. Ja, ist eigentlich so ein Meilenstein in der langen Geschichte der Renaissance des Mittelrheinkirschanbaus, den wir damit erreicht haben. Und das finden wir natürlich sehr, sehr schön, dass wir da jetzt mit dabei sind.
Viele dieser Kirschbäume sind ja wirklich schon sehr alt. Hier steht auch einer, der ist abgestorben, das sieht man schon. Was machen Sie denn, um diese ganz alten Kirschbäume rüber zu retten?
Ja, im Grunde sind die alten Bäume unsere Veteranen, um eben die Reise, also das Pflanzmaterial dann für die neuen Bäume daraus zu gewinnen. Aber es kann immer mal passieren, das hatten wir auch bei einer Sorte, wo dann der Mutterbaum irgendwann abgestorben ist und auch die nachgezogenen Bäume es nicht überlebt hatten. Und dann ist im Grunde die Sorte erstmal weg. Im Grunde, wenn man es jetzt dramatisch sagen will, Artensterben vor der Haustür, aber im Grunde ist es genau so, es ist dann einfach eine Sorte nicht mehr vorhanden.
Nico Melchior, der Projektleiter im Kirschensortengarten Vilsen am Mittelrhein, wo einheimische Kirschsorten bewahrt werden. Viele andere süße rote Früchte importieren wir zu Tiefstpreisen, zum Beispiel Erdbeeren aus Spanien. Das ist möglich, weil in Südspanien viele Marokkanerinnen als Erntehelferinnen beim Erdbeerpflücken helfen. Billige Arbeitskräfte für spanische Feldbesitzer, obwohl die Arbeiterinnen 10-mal so viel verdienen als in ihrer Heimat. Doch der marokkanisch-spanische Deal hat einen bitteren Beigeschmack. Kommen dürfen lediglich Frauen, die zu Hause minderjährige Kinder haben. Die meisten sind arm, viele sind Analphabetinnen. Dunja Sadaki berichtet.
Wenn Autos die enge, roterdige Piste zu Srejeshrids Feldern entlangfahren, wirbelt ordentlich Staub auf. Hier im Ort Ouled Aghil, gut 2 Stunden von Marokkos Hauptstadt Rabat entfernt, erntet der Landwirt auf einem Hektar Zwiebeln, Kartoffeln, Auberginen, Avocados. Und wer das Autofenster runterkurbelt, kann sie riechen. Erdbeeren. Srejeshrid geht über sein Feld, streicht die Stängel und Blätter einer Erdbeerpflanze beiseite und präsentiert die letzten Früchte der Saison. Es war kein einfaches Jahr. Corona habe die Kaufkraft der Kunden und damit auch die Preise sinken lassen. Auch bei der Ernte hatte der Kleinbauer wieder Probleme.
Wir haben manchmal Schwierigkeiten. Wir finden keine Frauen, die hier pflücken wollen. Es gibt auch manche, die kommen am nächsten Tag einfach nicht mehr, weil sie woanders arbeiten gehen.
Woanders, das ist häufig nur etwa 500 Kilometer weit entfernt, in Südspanien. Dank eines Abkommens zwischen dem nordafrikanischen Königreich und Spanien reisen seit Anfang der 2000er tausende Frauen jährlich nach Europa für mehrere Monate. Mit den spanischen Löhnen kann Srejeshrid nicht mithalten. €7 bis 8 könne er den Pflückerinnen pro Tag zahlen, erzählt er. In Spanien können sie ein Vielfaches verdienen. Dass seine eigene Frau oder gar seine Tochter spanische Erdbeeren pflücken geht, will er aber auf keinen Fall. Er kenne zu viele schlimme Geschichten.
Es gibt einige Frauen, die Übergriffe erlitten haben, weshalb die meisten jetzt Angst haben. Sie sagen dir, dort sind wir Ausländer und haben nichts. Eine kleine Minderheit sagt, besser, dass ich gehe, als hier zu bleiben.
Diese Erzählungen kann auch der Soziologe Mustafa Azadraoui bestätigen. Zusammen mit einer Kollegin hat er 2018 die marokkanischen Erntehelferinnen im spanischen Huelva besucht.
Sie sind unsichtbare Frauen, Frauen, die im Schatten leben.
Die Eindrücke vor Ort seien erschreckend gewesen, erzählt er.
Es ist eine moderne Art der Sklaverei in einem spanischen Land, ohne Respekt vor den Rechten der Frauen. In einigen Kooperativen vor Ort leben die Frauen in unmenschlichen Verhältnissen. Ich selbst habe Frauen gesehen, stellen Sie sich vor, 4 Frauen in einem kleinen Container mit der Hitze von 43 Grad im spanischen Sommer. Wir konnten Frauen begleiten, die über sexuelle Gewalt auf den spanischen Farmen von Huelva geklagt haben.
Die Auswahl der Erntehelferinnen, das allein sei schon ein Problem, sagt Soziologe Azadraoui. Die ausschließlich marokkanischen Frauen stammten aus armen Regionen. Viele könnten nicht lesen und schreiben und wüssten nicht, was ihnen zusteht.
Damit die Frauen auch tatsächlich nach Marokko zurückkehren, wurde eine spezielle Auswahl getroffen. Ein Alter zwischen 25 und 45 Jahren, verheiratet mit mindestens einem Kind, das jünger als 18 ist. So hat die Frau immer eine Verbindung mit der Familie und dem Land und wird nach ihrer Arbeit nicht in Spanien bleiben wollen.
Die Plätze auf den Schiffen Richtung spanische Küste bleiben heiß begehrt. Allein in diesem Frühjahr haben sich laut offiziellen Angaben über 14.000 marokkanische Pflückerinnen auf den Weg nach Spanien gemacht. Obwohl Medienberichte aus den vergangenen Jahren zeigen, dass sich an den schwierigen Arbeitsbedingungen in Spanien wenig geändert hat.
Am 17. Juni ist Welttag der Wüsten. Dürren hat es zwar schon immer gegeben, aber mit dem Klimawandel wächst das Risiko. Stefanie Peik.
Seit der Jahrtausendwende waren schon mindestens 1,5 Milliarden Menschen von Dürren betroffen, schätzt ein neuer Bericht für die Vereinten Nationen. Und diese Zahl könnte deutlich zunehmen. Denn mit steigenden Temperaturen dürften Dürren in vielen Regionen der Welt künftig häufiger auftreten und schwerer ausfallen. Fast ganz Afrika kann es treffen, aber auch europäische Mittelmeerländer, Süd- und Zentralamerika, die USA, Mittelasien und Südaustralien. Die Auswirkungen könnten dramatisch sein. Es drohen zum Beispiel Ernteausfälle, steigende Lebensmittelpreise, Hunger, Krankheiten, Flucht. Wenn es zu trocken ist, leidet auch die Artenvielfalt. Wo Menschen Wälder abholzen, verschärfen sie die Krise noch. Der Bericht nennt auch Beispiele für den Umgang mit der steigenden Dürregefahr, etwa Frühwarnsysteme, Versicherungslösungen, Wiederaufforstung und den Anbau von Pflanzen, die besser mit Trockenheit klarkommen.
Auch in den USA ist es schon soweit. Und zwar von Montana bis New Mexico. Die Folgen des Klimawandels führen dort zu einer Megadürre. Klimaforscher befürchten sogar, dass der Wassermangel im Westen der USA jahrhundertelang anhalten könnte. Claudia Sache.
Der Boden ist verkrustet und hat Risse. Der Wasserstand des Rio Grande in New Mexico auf einem Rekordtief. Die Behörden von Albuquerque verbieten Einwohnern, mehr als 2-mal pro Woche ihre Gärten zu gießen. Es herrscht Wassernotstand, wie im gesamten Westen der USA, von Arizona, Utah, Colorado über Kalifornien bis hoch nach Montana. Erde, Büsche und Bäume, alles ist knochentrocken. Die Buschfeuersaison hat bereits begonnen. Klimawissenschaftler Jason Smurden von der Columbia-Universität spricht im Skype-Interview von einer Megadürre.
Wir definieren Megadürren als Trockenperioden, die länger als 2 Jahrzehnte dauern. Im Vergleich zu vorangegangenen Dürren ist diese die zweitschlimmste Trockenperiode in den letzten 1000 Jahren.
Im Jahr 2000 hat die Wasserkrise begonnen. Knapp 50% der Ursachen können auf die globale Erderwärmung zurückgeführt werden, sagt der Klimaforscher. Konkret heißt das, verantwortlich sind die geringe Schneeschmelze und vor allem die steigenden Temperaturen. In New Mexico ist es im Schnitt 3,32 Grad heißer als noch in den 1970ern. Bauern wie Ulrike West von der Wild West Berry Farm in Las Cruces setzt das enorm zu. Als es losging mit der Dürre, ist unser Brunnen trocken gefallen. In 150 Metern Tiefe gibt es kein Wasser, sagt die Farmerin auf NPR. Nun muss sie ihre Erdbeeren in Kästen statt auf dem Feld ziehen. Das spart Wasser. Selbst wenn es regnet, verdunstet die Feuchtigkeit schneller. Die Dürre hat schon jetzt verheerende Auswirkungen auf das Ökosystem und den Menschen, sagt Jason Smurden.
Der Wasserstand von Trinkwasserreservoirs sinkt rapide. Es gibt soziale Konflikte zwischen Bauern und indigenen Stämmen um Wasser- und Fischereirechte. Hausboote müssen Lake Powell in Kalifornien verlassen, weil der See nicht mehr genug Wasser hat. Und natürlich hat die Dürre Auswirkungen auf die Landwirtschaft.
Viele Bauern müssen sich umorientieren. Im Westen betrifft das besonders die Viehzüchter, da Rinderzucht sehr wasserintensiv ist. Vielen beschert das Existenzsorgen. Eine schwierige Situation, erzählt Viehzüchter Dustin Cox aus Utah im Fernsehsender PBS.
Farmer, die Heu anbauen, haben Glück, weil die Preise hoch sind. Aber wir Viehhalter stehen vor der Entscheidung, kaufen wir teures Heu oder verkaufen wir unsere Kühe? Im Moment bekommt man nichts für Kühe, denn das Angebot an Rindern ist groß.
Für den Bundesstaat Utah hat der Gouverneur bereits jetzt den Katastrophenzustand ausgerufen. Und die Situation wird noch dramatischer werden, sagt Klimaforscher Jason Smurden. Dem Menschen bleibt nur, sich der Austrocknung anzupassen oder wegzuziehen.
Die Veränderungen führen zu einem immer trockeneren Klima im Westen. Den Anstieg der Treibhausgase halten wir hoffentlich auf. Aber je weiter der Klimawandel voranschreitet, desto mehr müssen wir mit den Wasservorräten in diesen Regionen haushalten.
2021 könnte das trockenste Jahr des vergangenen Jahrhunderts werden. Der Erdbeerfarmerin Ulrike West aus New Mexico bleibt nichts anderes übrig, als zu beten, dass Gott gnädig ist und ihnen genug Wasser gibt.
That God is gracious and gives us enough water.
Zum Schluss noch ein Blick an die Strände Kaliforniens. Sie schwimmen unter Surfern, neben Kindern, tauchen unter Schwimmern durch. Und das oft unbemerkt. Junge weiße Haie. Dies hat der Fotograf Carlos Gaona mit seiner Drohne dokumentiert. Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
Eigentlich ist Gaona Hochzeitsfotograf. Doch wegen der Pandemie seien die Aufträge auf einmal ausgeblieben. Und er hatte dann Zeit am Wochenende, um seine Drohne über das Wasser fliegen zu lassen. Und er machte dabei eine Entdeckung. Mit der Drohne bekommt man eine sehr gute Übersicht. Man sieht die Haie schon aus der Ferne. Viele Surfer im Wasser dagegen sehen die Haie oft nicht. Die denken, ich will sie filmen. Dabei schwimmt unter ihnen ein Hai. In 90% der Fälle, würde ich sagen, merken die Menschen überhaupt nicht, dass unter ihnen ein weißer Hai unterwegs ist. Gaona bemerkt, dass es mehr Haie sind, als er vermutet hätte. Die Wissenschaft gibt ihm dabei recht. Durch die Pandemie konnten sich die Haibestände nach Erkenntnissen von Tierforschern erholen. Eine gute Nachricht für die bedrohte Tierart. Vor der Küste Südkaliforniens tummeln sich vor allem junge weiße Haie, die sich von Stachelrochen ernähren. Und die finden die Haie oft in sandigen Abschnitten nahe der Küste, wo auch die Menschen sind.
The encounters with humans, for the most part, the sharks seem to not care.
Bei den Begegnungen sehe ich, dass die Haie sich nicht für die Menschen interessieren, sagt Gaona. Er stellt seine Aufnahmen Wissenschaftlern zur Verfügung, die daran das Verhalten der Tiere erforschen. Christopher Lowe vom Hai-Labor in Long Beach beispielsweise sagt, die meisten Haibegegnungen sind komplett harmlos. Doch man solle im Hinterkopf behalten, es seien wilde Tiere, die angreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Gaona will die Menschen aufklären, wie er sagt, ihnen aber auch vermitteln, wie gut Mensch und Hai offenbar miteinander auskommen.
Hoffentlich bleibt es bei diesem friedlichen Miteinander von Haien und Menschen. Und damit sage ich für heute Tschüss. Mein Name ist Elke Klingenschmidt. Danke für Ihr Interesse und ein sonniges Wochenende.